Es ist der ehrlichste Geschäftsverfall des Menschen. Ich kann tweeten, chatten, liken, sharen, TikTok, hinher, vollkommen irrelevant. Where your money goes is who you are. Die Präferenzen am Silbertablett. Wenn ich eine Payment History eines Menschen kenne, weiß ich viel mehr, als er selber über sich selbst weiß. Und deswegen ist dieser Geschäftsfall so spannend und darum macht es auch so Spaß, würde ich es nochmal machen. Ja, der Payment hat es in sich, das lohnt sich, darüber nachzudenken und vielleicht mitzuhelfen, dass das in Europa auch gut funktioniert.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Chris Birkner. Bitte stellt euch doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Name Christian Birkner, ich bin Geschäftsführer der Firma Blue Code. Ich bin in Wien geboren, verheiratet, 3 Kinder und mache eigentlich seit meinem Studium Startups. Das ist jetzt der 4.
Kannst du uns noch ein bisschen mehr über Blue Code erzählen? Historie vielleicht, Mitarbeiteranzahl, also alles, was du uns erzählen kannst, wäre super für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, damit sie einfach einmal auch vielleicht verstehen, was das für eine Firma ist.
Blue Code gibt es seit vielen Jahren. Ich würde schätzen, die ersten Anfänge waren vor 8 Jahren, plus minus. Die Firma kommt aus Tirol ursprünglich und die Vision der Firma schon von den Ursprüngen war es, ein Zahlverfahren in die Welt zu setzen, mit dem man mit dem Mobiltelefon direkt vom Girokonto bezahlen kann. Das heißt, die gesamten technischen, rechtlichen und kommerziellen Grundlagen von Neuem nochmal durchzudenken für diesen Geschäftsvorfall des Bezahlens. Bisschen verrückte Nummer, denn Bezahlen, da kommen wir sicher noch drauf, ist ein sehr komplexer Vorgang. Aber über die 8 Jahre ist sehr viel passiert in Österreich, dann aber auch mit Blue Code Partnern in Deutschland, lustigerweise noch in Nigeria, also in Afrika, dann mit europäischen Partnern und jetzt auch weltweiten Partnern. Also es ist eine längere Reise und es geht aber immer im Kern um das mobile europäische Bezahlen.
Jetzt hast du uns kurz schon mitgenommen in die Vergangenheit. Ich würde da gerne ein bisschen noch nachhaken. Insofern, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben, das ist jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre her, habe ich dich kennengelernt als jemand, der, du hast es am Anfang auch gesagt, Startups gegründet hat, Startups begleitet hat. Nimm uns da ein bisschen vielleicht mit für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz spannend, glaube ich, wie es früher war oder wie es jetzt ist oder den Zusammenhang generell kausal zu sehen.
Gerne. Ja, ich bin, wie gesagt, in Wien zur Schule gegangen, ganz klassisch. Und dann gab es Zeit fürs Studium. Ein gut behüteter Sohnemann macht ein Studium. Das war Finanzen und Kapitalmärkte in der Schweiz, in einer Universität, eine Stunde östlich von Zürich, St. Gallen. Und wie das Studium fertig war, ging es in die USA, um ein Doktorat zu machen an New York. Da ging es auch wieder um Finanzen. Also bis da eine sehr, sage ich jetzt mal, klassische, konservative, brave Übung, bis das Unglück passiert ist. Und das Unglück war dann im Jahr 1999. Da war das Studium vorbei, das Doktorat vorbei. Und eigentlich hätte man jetzt einen vernünftigen Job annehmen müssen.
In Amerika.
Das waren 2 Jobsangebote. Das eine war McKinsey, also eine Beratung. Und das andere war Goldman Sachs, also eher Richtung Investment Banking. Und hat beides sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte persönlich den McKinsey-Job befürwortet. Bin dann auch zum Abendessen mit dem besagten Partner. Und nach circa 2 Stunden hat der gute Mann den Arbeitsvertrag wieder vom Tisch genommen und hat gesagt, machen wir jetzt Folgendes. Bitte 10 Jahre lang nicht über dieses Abendessen sprechen, weil eigentlich müsste man so Leute anstellen. Mhm. Aber ich war damals 25 Jahre mit fertigem Doktor. Da hat er gemeint, ich sei noch sehr jung und ich hätte sehr begeistert über eine Idee erzählt. Und da ging es um digitale Musik. Und ich hätte so begeistert darüber erzählt, dass ich da eventuell einen Startup gemacht hätte. Mhm. Und er rät, ich soll den machen. Okay. Der wird in 1, 2, 3 Jahren dann Konkurs sein. Und dann verspricht er mir, hätte zu jeder Zeit einen Job in besagter Firma, solange er dort Partner ist. Und wirklich unglaublich, weil ich bin dann am Abend nach Hause. Mein Vater hat gesagt, nichts da, morgen unterschreiben. Weil er hat gesagt, wenn ich morgen in der Früh komme, dann haben wir es vergessen und dann geht's los. Und dann bin ich aber doch in die USA und ich hatte jedes Jahr zweimal Telefonate mit dem besagten Herrn. Er hat wirklich zweimal pro Jahr mit Outlook Reminder angerufen, wie es so läuft, ob es schon kaputt ist oder ob ich noch kommen möchte. Also mehr oder weniger kam dann ein Schwung nach links, völlig andere, in ein Startup San Francisco, in die erste Firma eingetaucht, vollkommen amateurhaft und ahnungslos. Aber so ging die Reise mit dem ganzen Startup-Leben los.
Bereust du das eigentlich im Nachhinein?
nein, eigentlich nicht. Es ist zwar eine unfassbare Reise jedes Mal, denn es ist ein Auf und Ab sondergleichen. Also einen Startup zu machen, heißt, man hat eine Vision, eine Mission am besten. Und mit allem, was man hat, versucht man, dieser Mission Leben einzuhauchen. Manchmal denkt man, man hat es rausgefunden, am nächsten Tag ist es fast am Ende nahe. Also es ist ein Rollercoaster ohne Ende, aber ich habe dann schon schnell gemerkt, das ist vielleicht genau das, was mir auch wirklich Spaß macht. Das Spaß macht, dass das Endziel vielleicht klar ist, aber der Weg dahin vollkommen unmöglich ist vorherzusehen. Und immer wieder mit guten Leuten den Weg durch diesen Dschungel zu machen, macht einfach Spaß.
Jetzt habe ich gleich zwei Fragen. Ich würde gleich mit der ersten gleich beginnen. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie war das damals mit der Musik? Ich glaube, dass für viele Zuhörerinnen und Zuhörer das gar nicht mehr so nachvollziehbar ist. Also ich komme noch aus der Zeit der Musikkassetten. Da hat man Radio gehört und dann hat man das aufgenommen. Ich glaube, das wird sich heute gar nicht mehr vorstellen können. Irgendjemand hat man die Hitparade am Sonntag, glaube ich, aufgenommen. Nimm uns da ein bisschen mit. In welcher Zeit bist du eingestiegen in die Musik?
Das war genau da, wo vielleicht ist den Zuhörern und Zuhörerinnen noch der Begriff Napster in den Ohren, wo eine File-Sharing-Plattform entstanden ist und mehr oder weniger fast alle, die Internetzugang hatten, in Tausenden und Zehntausenden die Lieder gestohlen haben, also runtergeladen haben von diesen Plattformen. Ich auch. Ich war, glaube ich, bei 40.000 Liedern. Und da hat man schon gemerkt, jetzt passiert etwas. Der Formatwechsel ist im Gange. Ich kann es jetzt professioneller ausdrücken als damals, aber es war klar, vorher, wie du es richtig gesagt hast, hört man eine CD, auf der sind Hausnummer 10 plus minus 2 Lieder drauf. Die haben eine Sequenz und so hört man. Mit dem File-Sharing und dem sogenannten Ripping, also sind dieses explodiert. Plötzlich hat man einzelne Lieder, nicht mehr in Sequenz. Und jetzt hat man Zugang potenziell zu Zehntausenden Liedern auf einmal. Und dann war ganz schnell die Frage klar, ist das jetzt besser als vorher? Und wenn nicht, wie macht man dieses Erlebnis des Musikhörens besser als vorher? Und auf der Festplatte waren dann eben viele Lieder mit Untitled1.mp3, Untitled2.mp3. Es war schlecht. Und weil ich algorithmisch okay begabt bin, mein Kollege im viel begabter, haben wir diese Lieder analysiert von der Struktur, von der Waveform, wie man sagt, und haben dann begonnen, Algorithmen zu schreiben, um die vielleicht automatisch zu klassifizieren und aufzuräumen. Shazam ist vielleicht ein Begriff da. Diesen Algorithmus haben wir da im 99 im Keller gecodet, haben das dann trainiert mit meinen 40.000 Liedern, dann seinen und dann irgendwann mal habe ich einige hunderttausend und dann 1,5 Millionen Lieder lizenziert, um es weiter zu verfeinern und die Patente zu schreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. So hat das naiv begonnen, weil man musste da Technologie schreiben, damit man zum Beispiel sagen kann, ich will romantischen Jazz mit Saxophon aus den 60ern mit weiblicher Stimme. Um sowas hinzubekommen, das ist dann das bessere Hörerlebnis als vorher. Aber da muss man Daten sammeln, Daten über die Lieder. Dafür muss man die Lieder automatisch erkennen und. Und so haben wir dann begonnen, sind da eben reingestolpert in diesen Formatwechsel, aber hatten da natürlich ganz tolle Firmen rundherum. Da war Amazon natürlich eine Macht. Google mit YouTube hat fast alles verändert. Jedes Lied gratis mit Video, das war ein Smasher. Dann natürlich dann Sean Feinig selber, Napster, aber auch Apple, genial. Also hat die Industrie kennengelernt, auch die Filmstudios und die Musikstudios, die den ganzen nicht gewachsen waren. Also war spannende Zeit und in der Zeit haben wir da rum gebastelt und haben versucht, Mehrwert zu schaffen. Und das hat dann am Ende auch wirklich toll funktioniert. Ja.
Und was ist dann aus der Firma geworden?
Wir haben dann lizenziert die Technologie an viele, viele Firmen. Der Durchbruch war die Firma Sony. Mhm. Bin ich da viele Mal nach Japan geflogen und dann von einem älteren Herrn, dem Erfinder der Minidisc damals, ein paar die Leviten gelesen bekommen, wie das wirklich funktioniert. Aber dann haben die weltweit die Technologie lizenziert und auf allen Sony Vaios durften wir alle Lieder der Welt von den Festplatten fingerprinten. Es war Spaß gemacht und dann kam es zu einem Exit. Da haben dann zwei Firmen Bedürfnis gehabt nach dieser Lösung und dann wurde es Teil einer anderen Firma und ist heute hoffentlich noch auf jedem Telefon. Also Shazam ist bekannt oder auch Amazon Music oder der Apple, der Genius Mix. Und diese Dinge sind aus dem entstanden. Ne?
Die zweite Frage, die sich mir gestellt hat, ist, du hast vorher gesagt, 8 Jahre war das, glaube ich, von der Firma. Also die Dauer, wo du also mit dieser Firma tätig warst. Jetzt gibt es ja gerade bei den Startups immer wieder gerne die Diskussion, es gibt die Gründer, die haben die Firma ca. 1 bis 2, 3 Jahre. Und dann gibt es ja Unternehmer. Unternehmer sind die, die eine Firma gründen und dann über einen langen Zeitraum mit begleiten oder sogar ihr Leben lang dieses Unternehmen führen. Wo würdest du dich sehen vom Gehen her?
Schon eher beim Letzteren. Also es macht natürlich Spaß, was Disruptives rauszufinden, das den Teilnehmern und den Usern hilft. Aber es macht dann fast noch mehr Spaß, es zu einer Skalierung zu bringen. Wo ich dann wahrscheinlich bei weitem nicht mehr gut und talentiert bin, ist, wenn es dann unter Anführungszeichen nur noch ums Operating geht. Mhm. Und das meine ich nicht despektierlich. Also ein großes System mit guter Performance zu operaten ist super spannend und auch schwer, aber da gibt es wahrscheinlich dann bessere. Aber es rauszufinden, wie technisch, wie vielleicht rechtlich, wie kommerziell, das macht Spaß. Und das geht nicht in 1, 2, 3 Jahren bei keinem Formatwechsel. Ein Formatwechsel dauert circa 10 Jahre plus minus. Die zweite Startup war eben auch einer. Es ging im Bereich Video und der dritte im Bereich Advertising und jetzt Payment. Ich meine, das ist alles eine Dekade plus minus, wo man dann diese Veränderung sieht, wenn das Format sich wechselt. Wer hat dann gewonnen, wer hat verloren? Wie fließen die Daten, wie fließen die Gelder? Das entscheidet sich in dieser Transformation.
Jetzt bevor wir dann zu den weiteren Fragen kommen, ich habe dich ja kennengelernt als jemand, der ein Visionär ist. Ja? Du hast mir damals in unserem ersten Gespräch hast du schon sehr interessante Sätze gesagt, auch was das Thema dieses Blue Code und wo die Reise hingeht, auch dementsprechend mir vorgestellt hast. Jetzt würde mich aber trotzdem noch interessieren zu deiner Person. Ich habe manchmal, wenn ich dir zuhöre bei Diskussionen oder wenn du mit Leuten sprichst, du gehst in einen Detailgrad hinein, ja, der für mich manchmal verblüffend ist. Ja. Und auch das Feedback der meisten gegenüber ist dann, wenn man im Nachgang fragt, hat er das jetzt wirklich, stimmt das auch? Weil du hast zum Beispiel, ich bringe dir ein Beispiel, du hast mit jemand gesprochen über seine Firma und über das, was sie gecodet haben und du hast eigentlich bis zum beistrichen Punkt, sofern ich es verstanden habe, immer ein relativ gutes Feedback gegeben, ob das gut oder schlecht war. Ja. Und er hat mir gesagt, ja, das stimmt. Jetzt würde ich gerne von dir noch wissen, von der Persönlichkeit her, du bist ja jemand, der sehr stark in den Detailgrad hineingeht. Ja. Ist das manchmal Fluch oder ist das Segen?
Super Frage. Für viele wahrscheinlich ein wenig Fluch. Aber ich muss sagen, ich kann nicht anders, denn das hängt wieder zusammen mit dem ersten. So ein Formatwechsel, der ist eben im Kern passiert. Ja. Mhm. Und der Kern heißt jetzt, wir können jede dieser 4 Beispiele nehmen, man muss versuchen, genau zu verstehen, was technisch da eigentlich passiert. Welche Bits und Bytes fliegen da durch die Gegend? Man muss juristisch bei vielen dieser Themen genau verstehen, wer hat hier welche Rechte, Pflichten, Verantwortlichkeiten, Risiken, kommerziell genau verstehen, wer gewinnt hier eigentlich, wenn A, B oder C passiert? Mhm. Warum sind die Incentives, die Gründe so verteilt, wie sie sind? Und diese Brücke von rechtlich, technisch, kommerziell, die ist schon spannend. Und wenn man sie nicht im Detail versteht, kann man es fast nicht lösen. Dann kann man auf dem weitermachen, was schon besteht. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel die Musik oder das Payment, ist immer das Gleiche. Ich kann heute eine Neobank gründen. 2 großartige Firmen, nämlich Visa, Mastercard, stehen zur Stelle. Ich baue eine schöne mobile App mit schönen bunten Bildchen und schönem Frontend. Aber underlying, also das, die Basis, muss ich eigentlich nichts tun. Es funktioniert klaglos weltweit, weil diese Infrastruktur, wie das technisch, rechtlich, kommerziell abläuft, die ist da. Ich kann mich nur noch um das, die schöne App kümmern. Ist toll, aber eben, damit bin ich im Formatwechsel nicht drinnen, sondern ich reite auf den bestehenden Systemen. Und deswegen, ja, mich faszinieren dann diese Wechsel sehr. Und daher zu deiner Frage, wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, nur wenn man es so gut wie möglich im Detail genau versteht und ja, im Developer-Pal jeden API-Call kennt und jedes Attribut und bei den Juristen den Paragraph 60,2b, weil das ist der Grund, warum das so funktioniert. Das ist wahrscheinlich, was es braucht. Macht Spaß, aber ist auch anstrengend für mich und viele wahrscheinlich.
Naja, aber da würde ich auch gerne nochmal die Frage auch zusätzlich noch stellen. Jetzt hast du ja damals, du hast es ja schon gesagt, du hast ja 3 Startups gegründet. Dann bist du zu Bluecode gekommen. Meine Erinnerung, warst du zuerst Shareholder und dann erst bist du in das Operative eingestiegen oder was anders?
Nein, das war leicht anders. Das war wirklich ein Riesenzufall. Wie immer, diese Dinge sind nie geplant. Ich habe im Ausland gelebt nach dem 18. Lebensjahr. Es kam ein Anruf dann vom AWS, dem Austria Wirtschaftsservice. Sehr, sehr freundlich, ob man da 3-4 Mal wieder nach Österreich kommen könne und mithelfen kann beim Seed-Fonds. Der AWS hat ja die Geldtöpfe, um Startups zu helfen, ja, also im Seed und auch früher und später. Und da durfte ich dann eine längere Zeit am AWS mithelfen, vor allem bei den Tech-Startups mithelfen, wo könnte man investieren und wo eher weniger. So bin ich wieder nach Österreich zurück. Und eine der Firmen im ersten Meeting war die Secure Shopping, hieß das damals.
Genau, Secure Shopping.
Von Michael Suitner aus Tirol, wo es genau um das ging. Es ging um ein Zahlverfahren mit Strichcode. Und er hat das gut gepitcht und dann es kam dann auch am Ende zu seiner Förderung. Und ich durfte da zu Beginn am Beirat mithelfen. Ich durfte eben nicht Investor sein. Ich hatte auch gar keinen Plan und ehrlich gesagt auch nicht so das Interesse, weil das ist eine verrückte Nummer. Also Payment ist ein Markt mit insbesondere einer Handvoll unglaublich genialen Firmen. Da sind Netzwerkeffekte at work, die sind nicht einfach. Aber kurzum, ich durfte dem Beirat helfen zu Beginn. Und dann nach einiger Zeit kam es dann aber zu mehr und mehr Involvement. Und ja, am Ende habe ich dann auch mit investiert und ein Scheme mehr oder weniger dann daraus gemacht, weil ich vermutet habe, das ist der einzige Weg, wie man sowas vielleicht hinbekommt.
Das circa vom zeitlichen Rahmen
ist das her? Gott, das war also genau wie vor den 8 Jahren, würde ich jetzt einmal schätzen. Okay. Das verschwimmt dann alles.
Okay. Jetzt hast du es vorher auch kurz beschrieben, du warst beim AWS und warst eben in einem, hast Startup-Pitches dir angehört und so weiter. Bist du heute noch, ich sage mal, bei solchen Pitches dabei von Startups?
Ja, also einer der häufigsten Hobbys ist wahrscheinlich genau das. Ich liebe Startup-Umfeld. Viele sogar meine Mitarbeiter über die Zeit haben dann sich selbstständig gemacht, was ich auch enorm unterstütze. Von daher, ja, ich höre sehr viel so Pitches an. Ich helfe, wo es nur geht, weil das sind die Dinge, da kommen wir dann vielleicht zum größeren Rahmen. Europa muss im Bereich der digitalen Welt viel mehr an Wertschöpfung produzieren. Wenn die nicht produziert wird, wird der Wohlstand nicht der gleiche sein wie in den letzten Jahrzehnten. Und das ist nicht einfach, wie ich gemerkt habe. Ich habe alle meine früheren Firmen waren in den USA und jetzt das erste Mal in Europa. Also das ist eine unglaublich wichtige Frage. Wenn wir in Europa nicht mehr für digitale Wertschöpfung da sind, dann wird das nicht gut die nächsten 30, 40, 50 Jahre.
Jetzt ist meine Frage natürlich nicht einfach so gestellt, sondern hast du einen Unterschied festgestellt von den Startup-Gründern? Gibt es da Unterschiede, wie du vor 8 Jahren dir das angehört hast und jetzt? Was ist der größte vielleicht? Das ist auch ganz spannend.
Ja, also es ist ein doch großer Unterschied zwischen den USA generell und Europa als Beispiel. Aber in den Jahren hier in Europa, muss ich sagen, ist das Niveau, ist das das ganze Professionalität eindeutig viel, viel größer, als es noch war. Aber der Gap ist schon immer noch da. Ja, also im San Francisco und Umgebung trifft man Leute, die besessen sind von einer Idee und die auch die Größe dieser Idee, teilweise völlig Fantasterei, aber eben diese, dass man ein Riesenproblem lösen will, at scale, für die ganze Welt. Also ich überspitze jetzt, aber da die Träume sind groß, die Wörter sind groß, die Ideen sind groß, der Anspruch ist groß. Und das ist in Europa natürlich leicht anders, schon von der Kultur, von der Historie des Kontinents. Und das macht sich dann schnell bemerkbar. Und jetzt kann man es, ich möchte es nicht wertend sagen, also die Startup-Unternehmer hier auch sind mindestens genauso intelligent, mindestens genauso motiviert, aber der Ansatz ist schon dramatisch anders und das führt dann eben auch dazu, das Funding ist ganz anders, ja. Die Mitarbeiterstrukturen sind völlig anders, also in Österreich und Deutschland und generell Europa haben die Mitarbeiter einen Beruf. Ich habe auch meinem Team immer wieder, ich habe ein unglaublich tolles Team bei mir, ich bin riesig dankbar. Ich sage immer, hier arbeitet niemand. Wir sind auf einer Mission. Das ist kein Job. Wenn man einen Job macht, muss man woanders hingehen, weil was wir da hier teilweise bei uns machen, ist schon an der Grenze, also die Energie, die es braucht, die Zeit, die es braucht, die Besessenheit, die es braucht. Das ist kein normaler Beruf, sage ich mal. Und das muss einem Spaß machen. Wenn einem das nicht so Spaß macht, dann ist es nicht der richtige Ort.
Ja. Du hast ja bei deinen Mitarbeitern auch sehr viele, die schon sehr, sehr lange im Payment tätig sind. Ja. Die müssen ja dann ein Kulturschock haben, sozusagen, wenn sie zu Blue Code kommen, zu dir, oder?
Vielleicht ja. Ich glaube, die würden das wahrscheinlich unterstreichen. Ja. Aber ich hoffe dann auch im Guten, denn es gibt kein »Es geht nicht«. Das gibt es nicht. Wir müssen halt einen Weg finden. Es geht. Und auch ist klar, bei einem Startup sind immer unbekannte Variablen, die plötzlich aufpoppen oder eben Dinge, die wir nicht verstehen. Also warum entscheiden gewisse Stakeholder, wie sie es tun? Ja, und deswegen ist es wahrscheinlich anders als ein normaler Job. Das ist schon richtig. Aber das Ziel ist, dass das genau das, was den Leuten Spaß macht.
Ja. Und du nimmst ja, also wie ich letztes Mal wieder festgestellt habe, es kommen ja auch welche zurück wieder zu dir. Ne? Die einen kurzen Ausflug einmal gehen und dann kommen sie wieder zu Chris zurück, oder?
Ist auch einige Mal vorgekommen, richtig. Macht auch enorm Spaß. Wie gesagt, ich finde es unglaublich inspirierend, wenn dann Mitarbeiter selber Startups gründen wollen. Von daher, ja, manche kommen dann wieder zurück oder auch wieder vielleicht dann, die Branche ist ja so wechselseitig, dass man da einige Zeit wieder woanders verbringt, aber freue mich jedes Mal über Wiederkehrer.
Jetzt ist mir gerade so eine Frage in den Kopf geschossen, ich denke, die wird, glaube ich, jeder verstehen, der uns jetzt zuhört. Es gibt ja in Amerika, wenn du einmal niederfallst oder wenn du ein Startup, wenn es nicht klappt, dann steht man auf, sicher, man braucht eine gewisse Zeit und macht ein neues, ja. In Europa ist das ja anders, leider. Ja, wenn man in Europa, wenn man so dieses Thema hat, man ist einmal gescheitert und man steht dann wieder neu auf, da sind alle, sagen, du schaffst das nicht und so weiter. Wie würdest du es einschätzen? Stimmt meine Einschätzung? Oder
ist die das ist absolut richtig und vielleicht noch ein Zacken drauf. Wenn man in Österreich oder Europa fast gängig, nicht so in den Nordics, aber wenn man in, sagen wir, unserer Region ein Startup macht, dann ist das schon selbst eine schwierige Nummer, weil das Umfeld schon zu Beginn sagt, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht gehen. Also es beginnt schon, bevor man noch gescheitert ist, beginnt eigentlich schon der Nimbus, dass das keine besonders schlaue Idee ist, sowas zu tun. Wenn es dann nicht gut geht, dann ist es, wir haben es eh gewusst, ja, das war von Anfang an klar, dass das nicht geht. Ja. Wenn es dann klappt, dann ist aber auch noch immer nicht, wir sind noch immer nicht am Ziel. Wenn es dann klappt, dann wird sehr mit Argwohn geschaut, das kann nicht sein. Also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ja, unkoscher sei es jetzt. Hat ja auch einige Beispiele, wo das dann nicht so geklappt hat. Also das heißt, dann ist man auch noch nicht mit dem Umfeld am Ziel. Wo es dann meist wechselt, ist, wenn es dann geklappt hat. Wenn es dann geklappt hat, dann kommt, ich habe es immer schon gewusst. Also das war klar, dass das vielleicht funktioniert. Und da muss ein Unternehmen unseren Breitengraden, die erste Phase der Skepsis da durch, es muss Spaß machen, die Kritik zu hören, weil die sind in vielen Teilen auch berechtigt. Und es ist ja auch eine größere Chance, dass die Dinge nicht klappen. Ja? Die zweite Phase, die ist dann etwas mühsamer, wenn es beginnt zu funktionieren, trotzdem das Nein sagen. Aber auch gut, genau zuhören, warum. Vielleicht findet man die Nuggets, die wichtigen, die da an denen doch die Wahrheit klebt. Ja, und wenn es dann klappt, dann ist natürlich schön. Aber das Spannende sind die ersten zwei Phasen.
Ich glaube auch, dass man, wenn man sich in so einem, ich sage immer, in so einem Wellental, also es sind ja Wellen, du bist einmal ganz oben und dann bist ganz unten. Ja. Und ich denke auch, diese Wellen sind extrem wichtig für eine Persönlichkeitsentwicklung. Wie würdest du das sehen?
Absolut, aber wie gesagt, das muss man mögen. Das ist nicht jedermanns Sache, weil es ist wirklich Tage, wo man denkt, nein, es klappt aus dem und dem Grund nicht. Schachmatt, da gibt es nichts Vernünftiges. Und das muss man mögen, dass genau dann muss die Organisation und vor allem natürlich die leitenden Persönlichkeiten sagen, na, jetzt erst recht. Also wo machen wir den Denkfehler? In welchen Ecken machen wir keinen Mehrwert? Also muss man mögen, aber eben, wenn man es mag, gibt es keinen besseren Job. Und nach einiger Zeit, ich mache das jetzt ein Weilchen, also schocken kann mich in dem Startup-Umfeld also sicher nichts mehr. Das heißt, es ist fast die Erwartungshaltung und von daher, ja, es macht Spaß.
Wir haben ja auch sehr viele junge Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt gerade drüber nachdenken oder heuer drüber nachgedacht haben, wir sind ja im Jahreswechsel und sagen, sie möchten nächstes Jahr wirklich durchstarten. Würdest du ihnen empfehlen, das zu tun oder nicht als Startup?
Kommt sehr auf die Persönlichkeit an, aber wenn der Hang da ist, solche Suchen gerne zu haben, die Unsicherheit gerne zu haben, sich an einer Mission zu verbeißen, dann unbedingt. Es gibt nichts Besseres. Ich habe gefühlt in meinem ganzen Leben noch nie gearbeitet, weil ich wirklich, ich mache das unglaublich gerne und es fühlt sich nicht an, als müsste man nur irgendeine Stunde hier machen, die man nicht gerne macht. Von daher, ich kann es nur raten. Gute und wichtigste Frage ist dann die Menschen, mit denen man sich umgibt, die ersten 1, 2, 3 Mitgründer, wenn es welche gibt. Und ganz essentiell, vor allem in diesen Breitengraden, wer sind die ersten 1, 2, 3 Geldgeber, wenn man selber das Kapital nicht hat? Da kann am Anfang unglaublich viel schiefgehen. Ich habe das hier zu oft gesehen, 2 Freunde treffen sich, machen wir was, 50-50. Ja, da geht es schon los, die Geburt der Firma ist schon fast dem Ende geweiht. Weil dann passiert es, dass nach 4, 5, 6 Monaten der eine nicht mehr kann, die Frau oder Freundin will nicht, es muss was passieren. Jetzt ist der Cap-Table schon kaputt, bevor es begonnen hat. Das heißt, wie man sowas richtig macht, damit hier diese Risiken im Griff sind, wer die ersten Investoren sind. Erste Angel-Investoren brauchen einen unglaublichen Appetit auf so etwas, weil es wird Drama. Es ist kein Zinshaus.
Wo man immer Erträge hat.
Ja, genau. Und deswegen, das sind wahrscheinlich die 2 wichtigsten Fragen. Ja, machen und dann das erste, näherste Umfeld ist essentiell und die ersten Gelder sind essentiell.
Jetzt gehen wir nochmal zurück, circa vor 8 Jahren. Du hast ja durch damals Bluecode, ja, diesen Eintritt in unsere österreichische Payment, ich sage mal, Payment-Szene gehabt. Ja, was waren deine ersten Eindrücke? Das würde mich einfach extrem interessieren.
Ganz offen, ich habe wahrscheinlich, also erstens das gar nicht mehr so gut verstanden, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Wie gesagt, ich komme aus einem Umfeld, wo, wenn man etwas zum Beispiel jetzt baut, also wie wir das Shazam gemacht haben oder die Daten hinter Netflix oder dann Comcast, die Werbesachen, ich habe immer mit großen Firmen zu tun gehabt. Und Apple war immer mein größter Kunde. Also eine unfassbar beeindruckende große Firma, die niemanden braucht. Also das war ich gewohnt. Aber das aktive Zuhören von all diesen Beteiligten und wenn es ein Win-Win gibt, weil die Gegenpartei erfüllt, naja, da hat es was, dann ist es auch möglich, Win-Wins zu machen. Das habe ich leicht unterschätzt. Kulturell auch, dass das anders hier ist. Und wie gesagt, nicht werten, ist anders. Drum, ja, eingetaucht, vielleicht mit den gleichen Mustern ans Werk gegangen, die hier eindeutig so nicht funktionieren. Also viel unglaublich viele Fehler gemacht. Die Bluecode-Nummer ist eine Ansammlung von Fehlern. Und darum, ja, eingetaucht, nicht ganz verstanden, wie das Ökosystem funktioniert. Die Ansätze vielleicht auch nicht ganz die richtigen. Bis dann, ja, über Zeit, wir haben jetzt 400 Banken im Netzwerk. Also es kam dann eins zum anderen, dass man doch sagen kann, langsam gelernt, wie es geht, aber wir sind noch lange nicht am Ziel.
Würdest du es heute wieder machen?
Na, eigentlich nie. Bei all diesen Ideen sagt man, hätte ich gewusst, wo das, was das bedeutet, dann lacht man immer und sagt, sicher nicht. Aber ist teilweise scherzhaft gemeint. Eindeutig. Die anderen Industrien, in denen ich involviert war, die sind unglaublich spannend. Ja, was hört man für Musik? Was schaut man für Filme? Welche Werbung sieht man? Der Geschäftsverfall Zahlen ist viel fundamentaler. Ist das Lebensblut einer Volkswirtschaft. Es ist einer der häufigsten Geschäftsvorfälle des Menschen. Und ich sage immer gerne, es ist der ehrlichste Geschäftsvorfall des Menschen. Ich kann tweeten, chatten, liken, sharen, TikTok, hinher, vollkommen irrelevant. Where your money goes, is who you are. Die Präferenzen am Silbertablett. Wenn ich eine Payment History eines Menschen kenne, weiß ich viel mehr, als er selber über sich selbst weiß. Und deswegen ist dieser Geschäftsfall so spannend. Und darum macht es auch so Spaß, würde ich es nochmal machen. Ja, der Payment hat es in sich, das lohnt sich, darüber nachzudenken und vielleicht mitzuhelfen, dass das in Europa auch gut funktioniert.
Jetzt muss man auch sagen, vor 8 Jahren war die Situation in Österreich ja auch noch anders. Ja, da hat man ja diese klassischen österreichischen Banken gehabt, die am Markt tätig waren. Wir haben die klassischen, Österreich ist ein Kartenland, man hat das Visa und Mastercard gehabt. Und ihr seid dann gekommen und habt das versucht aufzubrechen. Ja, ich konnte das ja damals mitverfolgen, es war ja sehr, sehr spannend, auch die handelnden Personen auch zu, ja, also wenn ihr aufgetreten seid, wie die dann reagiert haben. Und was mir dann, oder was mir heute in der Vorbereitung auch wieder eingefallen ist, ist es manchmal nicht auch so gewesen, dass sie euch gar nicht verstanden haben.
Absolut. Na, und umgekehrt, also die Schuld ist immer bei dem, der was Neues macht. Also ich muss sagen, ich persönlich auch, ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, und zwar lange nicht ganz verstanden. Von daher, ja, ist so. Ich glaube, richtig, man hat uns nicht genau verstanden, aber das ist nicht das Wichtige. Ist unser Anspruch. Wir müssen genau verstehen, passen wir? Haben wir irgendetwas, was irgendjemand was bringt? Und natürlich, wie wir begonnen haben, da ging es null und gar nichts um europäisches Bezahlen. Da gab es noch gar kein Apple Pay. Also es gab das alles nicht. Das heißt, die Idee zu sagen, da bahnt sich ein Formatwechsel an. Das Ding wandert ins Telefon. Das war natürlich teils auch von der Geschichte, wie gesagt, Apple war mein größter Kunde, Google mein zweitgrößter. Ich kenne die handelnden Personen dort sogar also sehr gut. 3 meiner besten Programmierer sind im iTunes-Team. Also die Produktmanager auf den Teams in Infinite Loop One. Also da war so klar, dass die diesen Geschäftsverfall sich schnappen werden. Das war sonnenklar. Nur offensichtlich auch nicht gut kommuniziert oder vielleicht nicht, doch nicht so wichtig, aber das Verständnis war nicht ganz da. Es kam ja dann erst Jahre später mal überhaupt dann Apple Pay. Ja? Und wenn man davor über das geredet hat, das war dann schon, wovon reden diese Leute eigentlich? Heute natürlich ist das europäische Bezahlen in aller Munde. In Brüssel läuft man rum mit digitaler Euro. Und jetzt ist es, die Schlagwörter sind Souveränität im Zahlungsverkehr. Also es hat 10 Jahre gedauert, bis jetzt genau diese Sätze dann doch eher en vogue sind, ja.
Ich habe mir gedacht, du wirst PayPal sagen, weil ich habe in der Recherche heute für den Podcast festgestellt, PayPal hat ja relativ früh schon begonnen. Mhm. Das wäre auch ein Wallet, muss man sagen, wo die damals noch in Bezug, also ganz am Anfang ja in Bezug nehmend auf eBay, wo man ja bezahlen konnte, eine Shopping-Plattform, was ja für mich so, gerade was das Payment betrifft, ja ganz spannend ist. Da hat es eBay gegeben, das war eine Plattform, jeder hat gesagt, das wird sie nicht durchsetzen, hat sie durchgesetzt. Dann hat man PayPal gesagt, das wird sie nicht durchsetzen, hat sich aber dann auch durchgesetzt und ist auch jetzt. Sicher, die sind jetzt in so einer Phase, wo sie sich wieder neu erfinden müssen, ja. Ist ganz klar. Aber waren ja eigentlich vom Anfang an in diesem Thema drinnen, der Konsument soll eigentlich zahlen mit, was er will, oder? Was ihr eigentlich auch immer propagiert habt in dem Zusammenhang.
Ja. Nein, vor allem, also das, auch da, das merkt man erst später, die Magie von PayPal natürlich, sich an die bestehenden Netzwerkeffekt von eBay zu hängen. Und das ist das Number One Learning in Payment insbesondere. Es ist das Netzwerkprodukt schlechthin. Es ist ein zweiseitiger Markt und es ist unmöglich, nur mit einer Seite zu beginnen, also entweder der Bank oder der Händlerseite. Aber wenn ich irgendwo beginnen muss und ich kann mich ein bestehendes Netzwerkprodukt, eBay war die größte Plattform für Seller, was zu listen, für Buyer, was zu kaufen. Wenn ich dort das Bindeglied sein kann und wo das Geld sich bewegt, dann kann man da schnell mitwachsen, die Probleme dort auch wirklich ganz fokussiert lösen. Ja, und dann kann man sich sogar abnabeln und das Rad dreht weiter. Aber diese Geburtsgeschichte ist schon beeindruckend, weil da kann man unglaublich viel davon lernen.
Jetzt merken die Zuhörerinnen und Zuhörer schon, wir gehen in der Zeit schon relativ klar auf die 40 Minuten. Deshalb, wir haben aber noch sehr viele Fragen an den Chris. Das heißt, ich würde jetzt eines vorschlagen, wir werden diesen Podcast jetzt beenden und werden dann eine weitere Aufnahme gleich starten für euch, wo wir noch viel mehr in das Thema Blue Code hineingehen. Wir momentan sind wir ja bei dir, Christian Gries, einfach hängen geblieben, ja, sprichwörtlich. Aber was meiner Sicht, nein, das, ich finde das extrem wichtig. Ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da wirklich sehr viel lernen konnten auch. In diesem Sinne sagen wir jetzt einmal tschüss, adieu, guten Morgen, guten Abend, wann immer ihr unseren Podcast hört. Ja, und bei der nächsten Folge geht es dann mit Chris weiter und mit vielen weiteren spannenden Themen, aber hauptsächlich um Blue Code. Danke, tschüss.
Bye.